Was mich bewegt. Der Interview-Podcast.
Eine neue Woche, eine neue Folge, was mich bewegt. Und ich begrüße meinen Podcast-Partner in Crime und Chefredaktionskollegen Yannick. Hi Yannick, schön, dass du da bist.
Hallo Pascal.
Aber es bist ja nicht nur du da. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Noch mehr freue ich mich, wenn wir im Podcast aber daneben auch noch eine andere Person sitzen haben. Heute mal wieder eine Interviewfolge und vor allem auch ein Interviewpartner, der mal wieder hier in unser kleines, aber feines Podcast-Studio in unserem Büro nach Hannover gekommen ist. Yannick, auf wen dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn freuen?
Ja, Pascal, wir suchen ja bei Was mich bewegt immer nach Persönlichkeiten aus der Autoindustrie, ja, die einen besonderen Lebensweg vorzuweisen haben, die mit einer Vision, mit einer Mission ausgestattet sind und damit auch inspirierend sind für andere. Und eine dieser Persönlichkeiten ist auch unser heutiger Gast, und zwar Sebastian Grams. Als klassischer Motorenentwickler bei Audi gestartet, bekam er auch ziemlich schnell viele Einblicke in das Thema Digitalisierung und auch in diesem Kontext auch sehr schnell Führungsverantwortung. Und ja, diese Transformation vom klassischen Motorenentwickler, Ingenieur zum ITler gipfelte dann ja auch in seiner verantwortungsvollen Rolle als CIO bei Seat in Spanien. Jetzt aber hat Sebastian dem VW-Konzern wieder den Rücken gekehrt tatsächlich.
Ja, nach über 20 Jahren tatsächlich, und wo es ihn jetzt hin verschlägt und ob das Ganze dann doch was mit Digitalisierung zu tun hat, das werden wir hoffentlich heute aus ihm herauskitzeln können. Wir sagen auf jeden Fall herzlich willkommen, Sebastian Grams. Sebastian, schön, dass du heute da bist.
Ja, hi Pascal, hi Yannick.
Hallo Sebastian.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, das ist, wir machen das immer gerne, besonders gerne natürlich, dass wir Gäste hier vor Ort haben, dass wir gemeinsam in einem Raum sitzen. Das macht es natürlich für die Gespräche angenehmer. Das ist immer dann ja besonders schön, besonders angenehm für uns alle. Und Stichwort Gespräch, du weißt es, Sebastian, wir starten es immer mit einer ganz bestimmten Frage. Wer ist eigentlich Sebastian Grams?
Ja, eigentlich eine schöne Frage. Ich habe mir tatsächlich einige eurer Podcasts schon angehört, von daher sehr unterschiedlich beantwortet. Ich würde sie gern so beantworten. Sebastian Grams ist mein Name. Ich bin, denke ich, ein sehr authentischer und auch ein ehrlicher Typ. Erstmal von der Person kommt. Ich kann mich für unglaublich viele Dinge extrem begeistern, zulasten meiner Frau. Ganz besonders allerdings für Technik. Und da mache ich eigentlich keinen Unterschied, ob Hard oder Software. Ja. Da interessieren mich tatsächlich viele Sachen. Mich interessiert auch grundsätzlich Transformation und das Voranbringen von neuen Dingen. Und auch der Umgang und der Aufbau von Teams ist was mich eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder fasziniert hat, was man dort bewegen kann, wenn man die richtigen Teams beisammen hat. Ich würde mich selber auch als sehr authentischen und modernen Manager auch bezeichnen. Ich möchte mich selbst auch immer wieder challengen. Ich glaube, das haben auch meine unterschiedlichen Stationen gezeigt, auf die wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Und Stillstand ist definitiv irgendwie nichts, was ich kann. Also weder beim Autofahren noch im Job. Und darüber hinaus, um ein bisschen auch das Private noch reinzubringen, ich bin verheiratet, habe eine entzückende 5-jährige Tochter, mit der ich sehr, sehr viel Zeit verbringen durfte die letzten paar Monate. Und ich liebe Meer, Sonne, andere Länder, andere Kulturen, Kochen. Ich koche sehr gerne, ich reise sehr gerne und mache gerne Sport und natürlich liebe ich auch schnelle Autos.
Ja, Sport, ich habe bei LinkedIn neulich gesehen, da sind auch, glaube ich, jeden Morgen oder machst du Ausnahmen? Aber du bist gerne, ich habe das bei LinkedIn neulich gesehen, dass du da sehr gerne in die Laufschuhe schnürst.
Das ist richtig, ja. Wieder mehr wie früher, also wieder mehr während meiner jetzt freien Zeit dann von Audi Sport oder nach Audi Sport. Tatsächlich lieber am Meer wie in Deutschland. Die Motivation oder für die Motivation ist es schwieriger, in Deutschland bei Regen laufen zu gehen, aber ich mache das sehr gern, weil es einfach den Kopf frei bringt, weil es einfach, ich kann tatsächlich über viele Dinge nachdenken während dem Laufen und ja. Eins meiner Hobbys.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sebastian, was ich schön finde, ist, wir haben uns gerade ja im Vorgespräch, das können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich noch nicht wissen, deswegen sage ich es, schon ein bisschen über diese Eingangsfrage unterhalten, und du hast ja auch festgestellt, wie du gerade schon gesagt hast, du hast die ein oder andere Folge schon gehört, dass die immer sehr unterschiedlich beantwortet wird. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass du eigentlich sehr, sehr stark über deine Person dich sozusagen definierst. Also wie du bist, wie du dich selber einschätzt, ja. Das finde ich spannend, weil viele natürlich auch bei der Frage, wer ist XY, sehr über eine Karriere und sehr über eine Position kommen. Jetzt ist natürlich klar, jetzt hast du ganz aktuell Stand dieser Aufzeichnung, hast du sozusagen gerade keine Position, da werden wir nachher zu kommen, dass du ja jetzt, wie du es gerade schon angedeutet hast, ja so ein paar Monate dir mal eine wohlverdiente Pause gegönnt hast, bevor wieder was Neues ansteht, wo wir sicherlich ganz am Ende auch nochmal zukommen werden, wenn wir sozusagen in deiner Karriere zum Status quo kommen. Aber das finde ich einfach spannend. Das finde ich spannend, dass du sozusagen eingestiegen bist, sehr stark über deine Eigenschaften. Ist das was du dir auch versuchst, sehr präsent zu machen? Also was dich auszeichnet im Unterschied dazu, was vielleicht einfach nur eine Rollenbeschreibung ist?
Absolut. Also für mich war immer wichtig, als Person zu überzeugen und nicht nur mit den Stationen oder mit der Position, die man am Ende hat. Und so habe ich auch versucht, meine Teams in die Richtung zu entwickeln. Mhm. Und für mich war immer wichtig, ich habe mir so ein paar Leitsätze einfach in meiner Karriere zurechtgelegt. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, ich in den Spiegel schauen will. Was heißt das? Das kann man unterschiedlich interpretieren, aber das heißt zum ersten Mal, dass ich so sein möchte, wie ich bin und mich auch für meine Karriere nicht unbedingt verstellen will. Ja, als Manager, als Entscheider, als Führungskraft, da wirklich auch mit einem persönlichen Ratschlag dem einen oder anderen zu helfen. Und so habe ich mich immer verhalten und auch bei Entscheidungen, die ich an unterschiedlichen Positionen treffen musste, habe ich immer versucht, sage ich mal, für meine Position oder für meine Entscheidung dann auch gerade zu stehen. Das hat nicht immer jedem gefallen. Ja. Ich wollte es auch, sage ich mal, nicht anderen Leuten immer recht machen, weil wenn ich von was überzeugt bin, dann finde ich, dann lohnt es sich dafür zu kämpfen, dafür einzustehen, vor die Mannschaft zu stehen. Und ja, deswegen bin ich damit bislang 23 Jahre ganz gut gefahren.
Ja, Sebastian, wir wollen natürlich dich kennenlernen. Und Pascal hat es ja gerade gesagt, es geht nicht immer nur darum, über die Station der Karriere und das in den Vordergrund zu tun. Aber das wollen wir natürlich an dieser Stelle auch mal ein bisschen machen und ein bisschen bis an deinen bisherigen Lebensweg schauen und am Anfang natürlich auch an den Anfang dieser Karriere springen. Du hast Anfang der 2000er dein Studium begonnen, duales Studium an der Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart, Maschinenbau, und warst dann auch Mitte des Jahrzehnts, dann hast du dann angefangen beim KIT auch das Maschinenbaustudium weiterzuführen und dann auch mit der Promotion anschließend. Und parallel dazu hast du dann aber auch schon als Werksstudent bei Audi angefangen und warst von 2003 und 2009 auch dort Calibration Engineer V8, V10, V12 Motoren, also schon direkt sozusagen am Herzstück des Autos, wie man es vielleicht damals auch noch betrachtet hat. Da kommen wir auch sicherlich gleich noch zu, wie sich das verändert hat. Aber wie hast du das dann gemeistert, gemanagt, beides sozusagen auch parallel zu machen? Und wo kam vielleicht auch so ein bisschen das Ansinnen her, in dieser Branche auch Fuß zu fassen?
Ja, vielleicht erstmal, wie bin ich zu der Branche gekommen? Ich bin tatsächlich unweit des Werks Neckarsulm von der Audi AG aufgewachsen. Warum? Weil mein Vater selber im Produktionsbereich tätig war bei Audi. Mhm. Und das war für mich natürlich ein starker Bezugspunkt zu Automobil, zu den vier Ringen. Und man hat natürlich immer geschaut, was passiert da, welche Modelle gibt es. Rennsport war damals schon, ich war als 9-10-jähriger Bub quasi beim DTM-Rennen und habe mich damals schon wirklich für Technik begeistert. Und das war, glaube ich, der Ankerpunkt, meine Karriere eben auch im Automobilbusiness zu starten. Ich habe dann das duale Studium mit Audi gemacht, war ein intensives Auswahlverfahren, was man als Schüler, als Student, als Zivildienstleister tatsächlich so gar nicht gewohnt ist, weil man sich auf einmal dann wirklich sehr hart auch messen muss mit anderen, die für wenige Studienplätze bei Audi sich bewerben. Ich glaube, damals gab es 400 oder 500 Bewerber auf 6 Maschinenbau-Studienplätze des dualen Studiums und war am Ende natürlich super happy, dann den Zuschlag da bekommen zu haben, weil ich 3 Jahre studieren konnte, gleichzeitig in der Firma eintauchen konnte, verschiedene Bereiche kennenlernen konnte, als, wie du sagst, als Werkstudent. Ich habe in der Produktion reinschauen dürfen, im Werkzeugbau, in der Planung und natürlich dann in der technischen Entwicklung, was mich am Ende dann über den Motorsport, wo ich lange Zeit auch als Werkstudent war, dorthin geführt hat. Das war zu der sehr erfolgreichen Zeit als Audi in Le Mans mit dem Achtzylinder-Motor, mit dem Prototypen, so ziemlich alles gewonnen hat, was man dort gewinnen konnte. Mhm. Und es war natürlich super Motivationsschub, ja, in so einem Team arbeiten zu dürfen, als kleiner Werkstudent, als kleiner Praktikant, als kleines Zahnrädchen im Großen. Aber mir hat es super Spaß gemacht und ich bin danach, genau wie du sagst, in die Motorapplikation für die Ottomotoren gegangen. Und damals hat man dann die Direkteinspritzungstechnologie aus dem Motorsport in die Serienentwicklung transportiert, weil man eben diese ganzen neuen innovativen Technologien versucht hat, gewinnbringend, effizienzbringend auch in der Serie einzusetzen. Und habe dann an so tollen Projekten arbeiten dürfen, wie im 8-Zylinder, 10-Zylinder, 12-Zylinder. Und damals war ja Audi extrem in der Aufbruchsphase, weil man neue Modelle eingeführt hat. Man ist ja im Prinzip von dem A3, A4, A6, A8, den man hatte, hat man ja weitere Modelle eingezogen, wie den A5 damals, es gab dann die sportlichen Modelle, den S4, den S5, der Q7 kam damals als erster SUV. Wir haben den R8 gemacht und damals war auch schon der Berührpunkt zur damaligen Quattro GmbH, wo ich auch in dem Entwicklungsteam des R8s mitarbeiten durfte als junger Ingenieur.
Genau. Also deine Faszination auch so ein bisschen aus dem Motorsport auch begründet, auch dann, um dann sozusagen in die Motorenentwicklung einzusteigen, also wie gesagt zum Herzstück eigentlich des damaligen Autos, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, auch so ein bisschen die familiäre Prägung, auch dass es dann auch zu Audi ging. Ich meine, in Baden-Württemberg gibt es ja noch den ein oder anderen Hersteller, sage ich mal, wo man vielleicht auch eine Faszination für entwickeln könnte oder vielleicht auch irgendwie eine Nähe zu haben kann, einfach auch aus der räumlichen Nähe, aber Audi war dann schon eigentlich klar, dass es in die Richtung geht, oder?
Das war für mich irgendwo gesetzt, also wenn es zu einem Hersteller gehen sollte, dann war es für mich Audi einfach durch die familiäre Bindung, ja, ganz klar, und natürlich die Technik durch den Motorsport, durch die Autobegeisterung, die ich als Jugendlicher hatte. Man wisst ja auch, nichts Schöneres als den Führerschein zum 18. Geburtstag zu bekommen. Ich habe leider an einem Feiertag Geburtstag, also leider unglücklicherweise an einem Feiertag Geburtstag, aber schwierig, den Führerschein dort abzuholen. Das heißt, einen Tag später als geplant. Einfach ein extremer Technikbezug, den ich damals hatte. Und für mich war dann auch klar, entweder ich studiere bei Audi im dualen Studium oder ich gehe an die Universität, was ich ja dann später auch noch gemacht habe, weil ich eben mit 23 auch mit meinem ersten Studium fertig war. War damit mit Abstand eigentlich das Küken in der Abteilung und hatte irgendwie genügend Energiereserven und Lust, einfach noch weiterzumachen, wollte mich auch technisch weiter einfach vertiefen, wollte mehr über Motoren kennenlernen. Und so bin ich dann eigentlich auch zu meinem Zweitstudium, zur Promotion dann auch gekommen.
Es war ja eine Phase, wenn wir jetzt mal überlegen, du hast 2000 angefangen zu studieren, Janik und ich auch nur ein paar Jahre später. Das war ja eine Phase, in der waren eigentlich Bachelor-Master-Studiengänge noch nicht furchtbar alt. Und gerade im Bereich Ingenieurwesen ist ja eigentlich für viele, das, was du später noch gemacht hast, das Naheliegende der Dippel-Ing. Ja? Wie hast du das damals wahrgenommen, als du sozusagen als junger Bachelor-Student, dualer Student reingekommen bist? Musstest du ein bisschen um Standing vielleicht auch kämpfen? Oder war das eher so, naja, weil man natürlich als dualer Student auch wirklich von der Pike auf das Unternehmen ja auch kennengelernt hat, dass man eigentlich schnell einsatzbereit war und schnell da war und gesagt hat, naja, ich kenne ja gar nichts anderes als Audi sozusagen.
Das war schon eine besondere Situation, weil ich bin, ganz lustige Geschichte, wo ich hingekommen bin, hieß das Lazarett. Warum? Weil dort überall Doktor am Start waren, die tatsächlich in Aachen oder vor allen Dingen in Karlsruhe studiert und promoviert hatten. Und dann war ich natürlich mit 23 als fast Diplom-Ingenieur sozusagen ein Sonderling in der Abteilung. Aber ich glaube, da zählt dann auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe mich eher durch den Menschen auch ausgezeichnet und darüber überzeugt, wie am Ende durch das, was ich fachlich nur mitbringe. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass man in seiner Karriere ganz, ganz viel erreichen kann. Einmal durch Fleiß natürlich, indem man sich selber aneignet, aber eben auch durch den Umgang mit den Teams, mit anderen Leuten im Team. Ja, so bin ich da immer gut gefahren und so hat es mich auch zu unterschiedlichen Stationen verschlagen. Aber lustig, wie gesagt, ich bin im Lazarett gestartet. Ja, da war, glaube ich, keiner neben mir oder um mich rumgesessen, der nicht einen Dr. Inch hatte.
Also war es für dich auch klar, dass du diese Promotion dann auch noch weitermachst, also dass das sozusagen die der logische Schritt war.
Die Promotion war tatsächlich das Ziel meines Zweitstudiums. Also ich wollte promovieren, aber nicht, weil ich ins Lazarett gekommen bin, sondern weil ich selber auch für mich nochmal mir selber beweisen wollte, dass ich mich einfach tiefer auch ins Fachliche eingraben kann. Natürlich ist das duale Studium ein sehr praxisorientiertes Studium, was ich vielen Leuten auch selber danach geraten habe, die schnell in den Beruf reinkommen, die schnell was bewegen wollen. Ist das, glaube ich, ein super Studium. Aber wenn man dann natürlich nochmal an die Hochschule kommt, wo man sich sehr tief nochmal mit Thermodynamik, mit technischer Physik, mit Mathe, mit Verbrennungsmotoren, Lehre beschäftigt, hat das nochmal einen anderen, sage ich mal, Tiefgang. Und das war das, was ich auch nochmal wollte. Meine damalige Freundin hatte damals in Karlsruhe noch studiert. Von daher war das eigentlich so ein bisschen Win-Win-Situation in meiner Lebenssituation. Aber muss auch ganz klar sagen, es hat mich persönlich an mein absolutes Leistungs, an meine absolute Leistungsgrenze geführt, weil man natürlich im Job mehr Verantwortung bekommt. Und die Phase war ja 3 Jahre Studium und 3 Jahre Promotion. Das heißt in Summe 6 Jahre. Doppelbelastung, alles berufsbegleitend. Und ich habe mehr Verantwortung bekommen. Ich wurde Projektleiter, habe einzelne Themenblöcke bekommen von meinem damaligen Chef, der mich einfach fördern wollte. Das kann man natürlich nicht vorab sehen. Und so gab es einfach viel zu tun.
Aber das stelle ich mir ja besonders herausfordernd vor. Auf der einen Seite möchte man sich fachlich nochmal tiefer reingehen, auch wirklich. Eine Promotion ist ja nicht, das ist ja nichts, was man so nebenher, also stelle ich mir zumindest vor. Ich habe nicht promoviert bislang, werde es auch wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber das war für mich, in meinem Studium war natürlich diese Option, dass man das irgendwann mal macht, auch da, ne, dass man sich wissenschaftlich sozusagen, dass man da noch weiter reingeht und diesem Hochschulkomplex auch sozusagen weiter vorankommt, aber gleichzeitig eben hattest du ja auch schon relativ schnell die Perspektive auch aufzusteigen, mehr Verantwortung zu bekommen und für viele ist dann natürlich das Lukrativere oder das, was man vielleicht eher angeht, ist diese Karriere voranzutreiben. Natürlich ist eine Promotion immer auch förderlich dafür, aber zu sagen, ich möchte jetzt aber einfach auch fachlich doch mal tiefer reingehen, ist natürlich schon eine ziemliche Herausforderung. Deswegen war ja auch vorhin die Frage, wie kann man das überhaupt managen, beides gleichzeitig zu machen?
Schwierig, ehrlich gesagt. Und ich würde es wahrscheinlich heute auch nicht mehr so machen. Also als Learning aus diesen 6 Jahren Doppelbelastung, ich komme nicht mehr zurück an den Punkt. Aber ich habe viele Leute natürlich getroffen, die mich immer wieder gefragt haben. Und auch die Personalabteilung hat mir immer mal wieder Kandidaten geschickt, die sich weiterentwickeln wollten bei Audi, die dann gefragt haben, Mensch, kannst du den oder diejenige mal ein bisschen coachen, mal ein bisschen beraten, wie man weitermacht mit einem Zusatzstudium, mit einem Aufbaustudium. Ich persönlich würde so nicht mehr machen. Ich würde wahrscheinlich heute vielleicht eher den Weg wählen, an die Universität, dort ein normales Studium zu machen und dann Vollgas sozusagen in die Industrie einsteigen. Aber das muss ja immer zu dem jeweiligen Lebensmodell auch passen. Für mich war es genau das Richtige zum damaligen Zeitpunkt. Und wie gesagt, ja, es hat mich einfach an die Grenze geführt. Karrieretechnisch würde ich eher behaupten, ohne es zu wissen, dass es mich vielleicht eher ein bisschen Zeit gekostet hat am Ende, weil ich natürlich dort diese 6 Jahre auch gebunden war. Ich musste meine Promotion ja auch mit prüfstandsnahen Themen, mit Versuchsthemen sozusagen zum Abschluss bringen und konnte nicht dann einfach weiterziehen, was mir vielleicht auch leichter gefallen wäre, wenn ich das eben nicht gemacht hätte parallel.
Ja. Naja, also in den 20ern kriegt man das alles vielleicht noch einigermaßen hin und dann, wenn wir mal auf die nächste Station gucken, du hast es gerade schon angesprochen, dann kam ja irgendwann auch eine Projektleitung dazu, die du für V6-Motoren übernommen hast. Du warst dann später, hat sich glaube ich noch ein kleines bisschen überschnitten mit dem Rest deiner Promotion, aber bist du dann auch Assistant Director geworden in der Motorenentwicklung, also da war dann auch erste, ja, wirklich auch Verantwortung für verschiedenste Themen. Und das fand ich jetzt spannend, weil du hast das Ganze selbst bei LinkedIn kommentiert mit intense time of your career, different learnings you won't miss and will never forget. Und jetzt bin ich natürlich der Journalist, der jetzt fieserweise fragen muss. Wir prüfen jetzt mal, was du dann eigentlich niemals vergessen hast, niemals vergessen wolltest. Aber was waren denn in der Zeit für dich so die Learnings, von denen du sagst, das vergesse ich nicht und das hat mich auch bis heute geprägt, so in dieser Phase deiner Karriere?
Definitiv der schwarze Gürtel in Excel und PowerPoint. An Spaß. Aber ja, da habe ich viel gelernt. Zum anderen habe ich aber, glaube ich, aus dieser Phase, ich habe ja, wie gesagt, die Assistenz gemacht vom Jürgen Königstedt damals, kann man an der Stelle auch sagen, was für mich einer meiner besten Chefs auch war in meiner Karriere. Mittlerweile tatsächlich auch im Ruhestand. Da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht. Aber was ich gelernt habe, ist, durch den fachlichen Job des Projektleiters auf der einen Seite und durch die Assistenztätigkeit auf der anderen Seite, sich sehr, sehr stark zu fokussieren, auf was es ankommt. Ich sag mal, 1000 Bälle in der Luft, die der Assistent sozusagen für den Chef auch organisieren muss. Ja. Aber welche Sachen haben Priorität, welche Sachen können warten? Und das auch im eigenen Bereich. Also einen Projektleiterjob zu machen, das Projektteam im Griff zu halten. Da habe ich extrem viel gelernt, wie man, sage ich mal, seinen Tag strukturiert, wie man fokussiert, wie man Entscheidungen vorantreibt. Und es war ein spannendes Projekt damals. Also ich habe ja die Projektleitung V6, V8 Motoren damals gemacht. Die Motoren laufen heute noch sehr erfolgreich in den Fahrzeugen, sind mittlerweile in Millionen Stückzahl gebaut. Und wir waren damals an dem Punkt, wo der Konzern gesagt hat, Stichwort Synergie, es gibt nur noch einen V6, den macht Audi. Es gibt nur noch einen V8, den macht Porsche. Ja. Alles andere wird sozusagen eingestellt. Die jeweiligen anderen Marken kriegen dann das von der anderen Marke entwickelte Aggregat. Und das wird hochsynergetisch eingesetzt. Das heißt, da ging es darum, wo wird ein Werk gebaut? Stichwort Arbeitnehmerschutz sozusagen in den jeweiligen Werken. Riesenpolitische Diskussionen. Ich habe da sehr viel dazugelernt, wie auch Entscheidungen im Konzern getroffen werden und auf was es politisch auch ankommt.
Ja. Was mich jetzt an der Stelle auch nochmal interessiert, du hast ja sozusagen in der Phase nach deinem Studium und dann immer weiter auch in den nächsten Stufen, Projektleitung V6 und dann auch in der nächsten, sozusagen deiner nächsten Karrierestufe, Head of Powertrain Architecture and Simulation, dann ab 2012. Du warst ja die ganze Zeit in diesem Powertrain-Bereich unterwegs und wir sprechen ja heutzutage sehr viel über Antriebswandel und wo geht's hin, bleiben wir technologieoffen, geht's in Richtung, also alle Zeichen stehen momentan auf batterieelektrische Mobilität. Da würde mich jetzt mal so interessieren, wenn wir jetzt mal wirklich 15 Jahre nochmal in die Vergangenheit zurückspringen, wurde das damals so ein bisschen wahrgenommen, wo die Reise hingeht? Du hast dann in deiner nächsten Karrierestufe dann auch ein Projekt gehabt, wo du dich auch mit diesen Themen alternative Antriebe auch beschäftigt hast. Hattest da ein Strategieprojekt, wo du auch dann auch direkt auch an den Audi-Vorstand auch berichtet hast. Wie wurde das in dieser Zeit wahrgenommen, wo die Reise vielleicht hingehen könnte, was den Antrieb angeht? Also klassischerweise jetzt natürlich V6, V8 ist jetzt sozusagen der Verbrenner im Fokus stehend, aber so ein bisschen schon damals auch in die Zukunft blicken, wie wurde das wahrgenommen? Wie waren die Meinungen damals, wenn du mal zurückdenkst?
Ja, spannende und gute Frage. Tatsächlich hätte ich natürlich auch in der V6, V8 und V10 und W12 Motorenentwicklung bleiben können. Für mich war aber klar, dass das im Prinzip was ist, was auch wieder zeitlich endlich ist. Und deswegen, und das begleitet mich eigentlich den ganzen Weg eigentlich meiner Karriere, dass ich mich ständig irgendwo auch in neue Bereiche selber weiterentwickelt habe. Stichwort Transformation, also von der klassischen verbrennungsmotorischen Welt in die elektrifizierte alternative Antriebswelt, später dann in die IT und Digitalisierung, kommen ja auch noch drauf. Aber ja, was ich damit sagen will, ist, das war eigentlich eher so eine Nischenecke zu dem Zeitpunkt, wo auch, es war eine neue Hauptabteilung, die gegründet wurde für Konzeptentwicklung Antriebssysteme, also in Anführungszeichen alternative Antriebssysteme. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die Verbrenner total geboomt haben und der Fokus eigentlich auf was ganz anderem lag. Und für mich ist damals eine Tür aufgegangen. Ich konnte eben eine Abteilung gerade als frisch gebackener Manager übernehmen und durfte mich damit beschäftigen, Konzepte zu erarbeiten mit meiner Truppe. Das heißt, darzustellen, technisch auszuarbeiten, die Konzepte zu vergleichen, prototypisch darzustellen, um den Entscheidungsträgern diese Fahrzeuge dann auch vorzuführen und gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch die strategische, wie du gesagt hast, Beratung für den Vorstand ein Stück weit zu übernehmen. Natürlich mit einem Team, ich habe das nicht alleine gemacht. Das war eine große Teamarbeit aus Vertrieblern, aus Produktionern, Beschaffern, weil eben die Frage nicht beantwortet war, wie entwickelt sich die Welt bis 2030, 40, 50 weiter und mit welchen Antriebsformen muss Audi sich aufstellen, um eben gut gewappnet zu sein für das, was im Markt kommt. Und das war schon eine Phase, wo viele gesagt haben, bleib mir mit dem Elektrozeug bitte weg, ja. Da glauben wir überhaupt nicht dran, was ihr hier prognostiziert. Und das ist eine der wenigen Dinge, die ich mir aufgehoben habe. Das ist jetzt einige Jahre her. Und tatsächlich ist die Entwicklung in Richtung Elektromobilität noch etwas schneller gegangen, wie unser schärfstes Szenario, was wir damals prognostiziert hatten für die unterschiedlichen Weltregionen. Also sehr spannend von einem Punkt, wo der Vorstand gesagt hat, ja, ob das alles so kommt, was die Jungs sich da überlegt haben. Aber ja, eine spannende Zeit, weil wir vom Mild-Hybrid über Plug-in-Hybrid, reines Elektrofahrzeug, Brennstoffzelle, wirklich die gesamte Bandbreite beleuchtet haben. Bin damals auch schon, ganz spannende Geschichte, auch Wettbewerbsanalyse war im Auftrag oder im Portfolio meines Teams. Und ich war zum Beispiel in Chongqing, größte Metropole in China, 32 Millionen Einwohner, eine Grundfläche so groß wie Österreich. Kann sich eigentlich keiner vorstellen, wie der Flughafen schon groß ist, wenn man landet. Ich glaube, mit 50 Taxispuren im Vergleich zu Hannover, wo ich heute Morgen gelandet bin, ein Witz. Aber ja, das sind so Sachen, die mich dann auch geprägt haben im Zuge des Mobilitätswandels.
Ja, aber es ist eine ganz spannende Phase, weil du hast dich damals mit Themen beschäftigt, die später erst groß geworden sind, auch aus gutem Grund groß geworden sind, weil wenn wir mal auf die Jahreszahlen gucken, dann wissen wir auch, was 2014 dann sozusagen die Stunde geschlagen hatte. Und dann natürlich auch aus gutem Grund dann irgendwann auch im Vorstand natürlich ein ganz anderes Verständnis von neuen Antrieben, von alternativen Antrieben versus dem Verbrennungsmotor, der halt in Verruf geraten ist zu der Zeit. Das hat sich ja, muss man ja bis heute sagen, auch wieder bisschen wieder geglättet. Heute ist ja eher, sind wir eher wieder in der Situation, wo wir so die Elektromobilität manchmal gar nicht so konsequent verfolgen oder vielleicht diskutieren, wie man es könnte. Und stattdessen ist ja Technologieoffenheit wieder sehr, sehr großes Thema. Aber das ist natürlich spannend, weil du bist dann ja einfach sehr früh, also das konntest du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass dann vielleicht irgendwas auf einen zukommt. Und du bist trotzdem schon einfach sehr früh in so eine Phase reingegangen, wo du dir einfach über die Zukunft Gedanken gemacht hast. Ne? Das ist ja auch was so ein bisschen für deine Sicht auf die Dinge auch spricht. Ne?
Genau, also ich würde mich da auch, sag ich mal, als Visionär auch bezeichnen und jemand, der eigentlich, sag ich mal, ein leidenschaftlicher Überzeugungstäter, ja, für neue Themen. Und ob das jetzt die Elektromobilität oder die alternativen Antriebssysteme sind oder später dann die Digitalisierung, Connected Car, wo es mich rein verschlagen hat, Autonomous Driving, diese Themenfelder. Ich war eigentlich immer früh am Puls dran, weil ich so ein bisschen vielleicht auch die Dinge aus technischer Leidenschaft, weil mich Technik immer interessiert hat, immer wahrgenommen eigentlich, was den Markt und was die Produkte am Ende auch verändern wird und letztendlich auch die Firma. Und wie gesagt, ich sagte gerade, leidenschaftlicher Überzeugungstäter, wir haben dort schon als junges Projektteam den Vorstand versucht, auch wachzurütteln für diese Themen. Ja. Und es war teilweise eine sehr intensive Diskussion. Und da bin ich wirklich so von, sagen wir mal, aus einem Abteilungsblick dann eigentlich in eine politische Großdiskussion auch im Audi-Vorstand reingekommen. Sehr spannend eigentlich als junger Manager sozusagen, in so einer Rolle, in einer dualen Rolle, technisch sich zu fokussieren, was kann man entwickeln. Und damals waren die Elektromotoren noch wirklich eher Aufzugsmotoren, muss man ja auch mal sagen, im Verhältnis sehr schwer, mächtig, noch nicht ausoptimiert. Das hat sich ja rapide verändert, diese Technologie in den nächsten Jahren dann. Und auf der anderen Seite eben diese strategische Coaching-Funktion, was mir sehr, sehr viel Spaß eben auch macht für unterschiedliche Themen.
Ist das eigentlich was dich dann auch schon so ein bisschen die Basis gelegt hat, dich vorzubereiten auf das, was da noch kommen würde, so ein bisschen deine Führungsverantwortung dann nachher auch auf C-Level, du als CIO bei Seat dann auch unterwegs gewesen, da kommen wir ja gleich zu. Aber ist das schon ein bisschen so die Basis gewesen, wo du auch so ein bisschen in dieses Strategische reingeschnuppert hast, um zu wissen, wo es dann auf diesen Levels auch drauf ankommt am Ende des Tages?
Ja, tatsächlich. Aber das hat mich, wie gesagt, schon früher begleitet. Auch nochmal kurz der Blick zurück. Ich habe auf der einen Seite die Assistenzfunktion gemacht, die mir viel Strategiearbeit sozusagen ermöglicht hat. Ich habe auf der anderen Seite die Projektleitung V6, V8 gemacht, die dann sehr technisch wiederum war. Ich habe eigentlich immer, wenn ich jetzt so zurückschaue, die letzten 23 Jahre, so eine Art duale Rolle gehabt oder einen dualen Job mit zwei Ausprägungen. Auf der einen Seite Technik voranzubringen und auf der anderen Seite strategische Themen voranzubringen. Wahrscheinlich habe ich Glück gehabt. Auf der anderen Seite war ich vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber das hat mich irgendwie immer beschäftigt, diese zwei Seiten der Medaille in der Industrie.
Bist du dann vielleicht auch manchmal jemand, um mal sozusagen selbstkritisch auf sich selbst zu schauen, jemand, der manchmal vielleicht als Führungskraft aus dem Operativen nicht genug die Hände raushalten kann, als er eigentlich müsste? Das kann ja manchmal ein Problem sein, ja. Man kennt das selbst so von allen möglichen Führungskräften, die einem selbst vielleicht im Leben mal begegnet sind, oder seiner eigenen Führungserfahrung. Aber das ist natürlich immer was, wo man schon mal manchmal auch versuchen muss, selbst wenn man es vielleicht manchmal das Gefühl hätte, dass vielleicht kriege ich da irgendwas, vielleicht auch was besser hin, oder vielleicht macht man es anders oder so, dass man manchmal auch so ein bisschen versuchen muss, die Finger wegzuhalten vom Operativen, oder?
Natürlich ertappt man sich dabei. gerade jetzt in meiner letzten Funktion als Managing Director von Audi Sport habe ich natürlich sehr, sehr gerne mit den technischen Abteilung auch Themen diskutiert. Ja. Wie muss was ausschauen? Was muss an Technik im Fahrzeug drin sein, um eine bessere Performance hinzukriegen? Aber natürlich lernt man auch dazu und versucht eben, sich an das, was man gelernt hat, über die verschiedenen Managementstationen zu erinnern und den Teams einfach die Freiheitsgrade zu geben. Ja. Ja. Da sind so viele wilde Junge, auch nach wie vor in der Automobilindustrie, und das ist nicht mehr selbstverständlich, da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf, dass man den Jungs und Mädels dann die Freiheitsgrade geben muss, sich da auch technisch auszutoben.
Ja. Aber wie, das ist jetzt noch der eine Punkt, der mich an der Stelle jetzt noch interessiert. Du warst an der Stelle zu der Zeit Anfang 30. Das heißt, du warst junge Führungskraft, auch dann, wie wir gerade eben schon gehört haben, mit durchaus auch dieser Coaching, dieser Beratungsfunktion in Richtung Vorstand. Das kann natürlich jemanden, der Anfang 30 ist und in diese Rollen reinwächst, auch manchmal schon fast ein bisschen überwältigen. Wie hast du die Zeit damals wahrgenommen und wie bist du, wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen uns mal vorstellen, dass jetzt auch vielleicht selbst gerade junge Führungskräfte vielleicht zuhören, vielleicht jüngere Menschen in der Automobilindustrie, die vielleicht auch vor ihren Karriereschritten stehen, die sich vielleicht Gedanken darüber machen, in welche Richtung geht's. Wie hast du damals für dich da Struktur reingekriegt? Wie hast du da Ordnung reingekriegt? Wie hast du das für dich mit Anfang 30 diese Sachen gemanagt, die da so auf einen einprasseln irgendwo?
Sehr gute Frage. Ich glaube, da hat mir, wie gesagt, wirklich sehr, sehr viel meine ersten Aufgaben auch als Projektleiter und als Assistent geholfen, weil ich da eben sehr viel auch mir abschauen konnte. Und wir haben es ja auch von dem einen oder anderen im Podcast gehört. Markus Haupt zum Beispiel von Seat hat es ja schön beschrieben. Er hat eigentlich immer geguckt, dass er sich von seinen Führungskräften, für die er auch gearbeitet hat, was abschauen konnte. Und das habe ich auch getan. Ich habe mir manche Sachen abgeschaut, habe mir zu manchen Dingen aber auch bewusst gesagt, nee, so nicht. Ja. Also ich habe, sage ich mal, für mich auch einen Werkzeugkasten einfach über die Jahre mir aufgebaut, und den nicht erst als Manager, sondern schon als Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist wichtig, ja, dass da jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin auch ihren persönlichen Werkzeugkasten sich über die Stationen erarbeitet, ansammelt. Man muss Erfahrung machen, man muss, glaube ich, auch mal auf die Nase fallen mit bestimmten Dingen. Auch das ist wichtig. Scheitern gehört auch zum Tagesgeschäft dazu. Aber ich glaube, das beantwortet die Frage am besten. Mhm. Und das wächst natürlich, das wächst immer noch. Ja. Man hat immer jemand, an den man berichtet und von dem man auch was lernen kann. Es gibt wahnsinnig gute Führungskräfte. Ich habe vorhin einen erwähnt, der mich auf meiner Managementlaufbahn auch begleitet und gefördert hat. Und da kann man sich viel abschauen. Mhm. Also Augen auf, sage ich da. Und ich habe auch dieses Coaching, ist auch wichtig, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich habe mir dieses Coaching auch über die Jahre immer bewahrt. Das hat mit meiner Dissertation angefangen, dass ich Praktikanten, Diplomanden auch dort entwickeln durfte, konnte, die mittlerweile selber in Führungsverantwortung sind, die zwischenzeitlich dann selber promoviert haben, die mir sozusagen zugearbeitet haben während meiner Dissertation und die, mit denen ich mich heute noch austausche, ja, in unterschiedlichen Funktionen.
Also Bastian, wir sind jetzt an dem Punkt in deinem Lebensweg auch so ein bisschen an einem Punkt angelangt, der Transition vielleicht oder der Transformation auch für dich persönlich. Zum einen hast du dich jetzt ja dann auch schon sehr strategisch mit den Antrieben der Zukunft beschäftigt, aber jetzt nimmt ein Thema in deinem Leben sozusagen auch noch eine größere Rolle ein, das dich heute auch noch natürlich sehr stark umtreibt und uns natürlich von Automotive IT im Speziellen auch, und das ist die Digitalisierung, die dann noch stärker auch in deinem Lebensweg eine Rolle gespielt hat. Du warst 2015 bis 2017 Head of Simulation Powertrain, also den gesamten Simulationsbereich für alle Disziplinen im Bereich der Antriebsentwicklung auch zuständig. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Moment, wo in deinem Leben die Digitalisierung noch eine stärkere Rolle gespielt hat, auch in einer Führungsverantwortung. Würdest du sagen, dass das eher deine erste IT-Verantwortung war, klassischer Prägung? Wie war das so ein bisschen diese Übergangsphase vom klassischen Motorenentwickler hin zum jemand, der sich auch sehr stark mit den IT- und Digitalisierungsthemen auskennt oder behandelt?
Ja, also war ein sehr spannender Übergang, war tatsächlich für mich der intensivste Kontakt dann auch mit IT, weil ich zu dem Zeitpunkt die ganzen unterschiedlichen Simulationsdisziplinen in der Antriebsentwicklung vereinheitlichen durfte und auch zusammenführen durfte. Das heißt, das müsst ihr euch so vorstellen, das waren unterschiedliche Teams, die seither in den Fachbereichen angegliedert waren. Man hat gesagt, man will einen gewissen Standard erzielen, Stichwort Datenstandard. Man will im Prinzip einheitliche Berechnungs- Simulationsergebnisse erzielen. Man möchte einen virtuellen Produktentstehungsprozess generieren, mit dem man deutlich mehr in die virtuelle Welt verlagert und damit natürlich massiv Kosten spart. Zum damaligen Zeitpunkt, kleine Anekdote, hat Audi so viel Prototypen und Technikträger gebaut wie die gesamte Jahresproduktion von Lamborghini. So, jetzt sage ich nicht, wie viel die Jahresproduktion von Lamborghini ist, der aufmerksame Leser wird das nachschlagen, aber das war sehr viel. Und das war Anlass genug des Vorstandes zu sagen, wir müssen dort die Kosten einsparen, wir müssen uns deutlich mehr auf die virtuelle Technologie stützen, die zweifelsohne da war. Und ich habe zum einen viel gelernt über IT und den Einsatz von Tools und Systemen. Ich habe aber extrem viel auch dazu gelernt von den unterschiedlichen anderen Menschen, die im digitalen Bereich arbeiten, weil es sind andere Leute, wenn ich jetzt mal wieder zurückkomme zu meinem Lazarett und zu den Leuten, die in der Simulation, in der Berechnung tätig sind. Und das hat mir ja die Tür dann am Ende auch geöffnet, weitere Schritte im Digitalisierungsbereich zu gehen, die ich sehr gerne und auch sehr gerne selbst aktiv sozusagen gegangen bin. Und ich habe mich danach umgeschaut, wo geht denn eigentlich die Reise der Digitalisierung, der Konnektivität bei Audi hin? Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung auch eins der ganz wesentlichen Dinge ist in unserer Industrie, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern in allen Industrien, wirklich Dinge zu revolutionieren, besser zu machen und am Ende auch, sage ich mal, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Und Mehrwert mit Kunden ist meistens, wenn es gut gemacht ist, auch mit mehr Profit und mit mehr Ergebnis verbunden.
Ja, du bist ja dann in der Folge, wir haben es gerade eben gesagt, Janik hat es gesagt, erstmal verantwortlich für die Simulation von der Antrieben und Antriebsentwicklung. Bist du später dann im Anschluss dann auch verantwortlich gewesen und geworden für den IT-Produktprozess, also im Prinzip für die Begleitung von allen Digitalisierungsprozessen, vom ersten Design bis hin zur Übergabe vom Fahrzeug sozusagen in die Produktion. Und das ist ja, wenn man es mal genau nimmt, ist ja vorher noch eigentlich dieses Thema Simulation ist noch was sehr Engineering-nahes und dann wird es irgendwann, kommt jetzt wirklich diese Phase, die hat Janik ja auch gerade als Transition bezeichnet, diese Phase, wo du wirklich eine IT-Rolle hast eigentlich. Ne? Und das ist ja ganz spannend, weil was wir tatsächlich in unserem Podcast und vor allem auch mit unseren Interviewgästen häufig feststellen, ist, viele, die heute eine IT-Verantwortungsrolle, eine Führungsrolle haben, sind keine gelernten Informatiker. Sondern viele kommen zum Beispiel aus einem Fachbereich. Viele sind gelernte Ingenieure, wie es natürlich in der Automobilindustrie auch häufig der Fall ist. Wie hast du selbst diesen Wandel wahrgenommen, sich so ein bisschen eigentlich in eine fachfremde Disziplin reinzuentwickeln? Und was würdest du vielleicht auch denen mitgeben, die selbst vor der Frage stellen, ob man sich das zutraut und ob man das schaffen kann?
Ja, also erstmal bin ich super stolz, dass ich es als Maschinenbauer bis zum CIO geschafft habe. Das mal als erstes. Aber zweitens würde ich dazu sagen, was glaube ich auch in einigen euren Podcasts schon zu hören ist, natürlich hat sich dieser Digital-Hype und dieser Boom und auch diese extreme Weiterentwicklung auch in den Studiengängen erst in den folgenden Jahren gezeigt. Ich habe selber noch im Abitur oder vorm Abitur Pascal, Turbo Pascal programmiert. Ja. Das hat mich damals auch interessiert. Ich bin aber dann zum Maschinenbau gegangen, weil es natürlich der Studiengang auch war für jemanden, der in den technischen Bereich wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich heute vielleicht noch ins Regal des Maschinenbaus greifen würde oder vielleicht auch eher einen Studiengang wählen würde, der eben deutlich mehr Digitalisierung oder auch KI-Themen sozusagen mit sich bringt. Ich habe mich vor kurzem gerade mit einem Professor unterhalten, der Artificial Intelligence lernt, die gerade sich die Frage stellen, wie sieht denn da eine Prüfung aus? Ja? Ja. Wie nehme ich sowas zum Beispiel von einem Studenten dann ab? Also wir sind eigentlich in dieser Übergangsphase. Ich glaube aber, wie gesagt, dieser Entry Point in die IT, und danach bin ich ja tatsächlich dann in die richtige IT gewechselt, ja. Habe mich da auch aktiv sozusagen beworben, damals beim Matthias Ulbrich, schöne Grüße an der Stelle auch, heutiger CIO von Porsche, auch einer meiner Wegbegleiter und Mentoren, bin ich auch sehr dankbar für das, was ich dort machen durfte, und er hat mir die Möglichkeit gegeben, diesen Job zu übernehmen, der frei wurde, weil ein anderer Kollege sich auch verändert hat. Und das war für mich schon das harte Learning in der IT, erstmal zu verstehen, erstmal wieder die Leute natürlich, die andere Menschen sind, wie die in der technischen Entwicklung arbeiten, aber eben auch die ganzen Themen, Inzidenz, AMS, wie funktioniert das alles, ja, wie hängt das alles miteinander zusammen, das sind ganz andere Fragestellungen, und sag mal, da habe ich mir, glaube ich, so die, einfach die Grundlagen auch der IT und des IT-Daseins sozusagen erarbeitet. Auch dank von einem guten Team, was mich da toll angenommen hat, weil die hätten ja auch sagen können, was wollen wir mit dem Maschinenbauer? Gehen wir wieder in die technische Entwicklung zurück. Das war eine schöne Zeit. Mhm. Ja, guck ich gerne drauf zurück.
Bevor wir jetzt gleich zu einer unserer Rubriken, also was heißt eine unserer Rubriken? Wir haben nur eine Rubrik in unserem Podcast, aber bevor wir da gleich hinkommen, hätte ich noch eine Frage, weil du ja auch in dem Job dann auch Director of IT Product Process ja auch sehr stark fachübergreifend auch denken musstest und schauen musstest. Würdest du sagen, dass die Digitalisierung dieses fachübergreifende Denken in klassisch geprägten Automobilkonzernen wie Audi ja auch einer ist, gefördert hat, weil eben die Möglichkeit gibt, über Austausch von Daten, Datensilos auch aufzulösen. Das ist ja ein Thema, was uns bei Automotive IT auch sehr stark umtreibt. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn wir über deine Rolle als CIO sprechen. Aber würdest du sagen, dass die Digitalisierung ein entscheidender Katalysator ist, die verschiedenen Fachbereiche enger zusammenzubringen?
Muss sie tun. Ja, also die Antwort ja, kann sie tun, aber die Fachbereiche müssen es auch zulassen. Und auch da wieder, ich will nur kurz kleinen Sidestep machen, auch da habe ich eigentlich auf der einen Seite wieder fachliche Themen gemacht, auf der anderen Seite die strategischen Themen. Es knüpft nämlich an deine Frage. Ich habe dann, nachdem der Wechsel von Matthias Ulbrich auf Frank Leudl passiert ist, Martin Hofmann war noch CIO, Group CIO bei VW, und es sollte ja sollten auch die IT-Bereiche quasi reorganisiert werden, genau in die Richtung, was du sagst, nämlich deutlich mehr Kundennähe, Businessnähe, das Ding noch enger zusammenbringen. Und ich durfte damals als Projektleiter eben diese Neuorganisation, Neuaufstellung der Audi IT machen unter dem Titel New IT. Ja. Das habe ich damals mit Frank Leudl sozusagen geprägt, auch mit einem übergreifenden Projektteam. Und das hat mir nochmal extrem viel auch gezeigt und mir extrem viel auch die Augen nochmal geöffnet, wie wichtig das ist, dass die Fachbereiche mit der IT gut zusammenarbeiten. Es wird ja oft über IT schlecht geredet. Es wird oft über die IT geredet im Sinne von zu langsam, zu träge,
zu teuer,
nicht orientiert am Fachbereich. Die Jungs sitzen in ihrem verdunkelten Zimmer und machen irgendwas. Und ich glaube, da konnten wir viel Gutes tun, konnten eben diese Dinge auch aufbrechen. Und da hat, glaube ich, Frank Leudl auch diese Transformation sehr, sehr erfolgreich nach vorne gebracht bei Audi und wirklich deutlich mehr Kundennähe auch geschaffen in den letzten Jahren.
Ja, das ist ja das, was wir bei Automotive IT auch sehr eng verfolgt haben in den letzten Jahren, auch bei anderen Automobilkonzernen, dass es da einen Wandel auch in der Wahrnehmung geht, wie die IT in den Konzernen auch wahrgenommen oder gesehen wird am Ende des Tages. Das ist natürlich ein Wandel, den wir auch sehr eng begleiten und sehr spannend ist. Und dazu kommen wir vielleicht gleich. Aber jetzt an dieser Stelle wollen wir einen kleinen Cut machen und zu dem, was ich gerade schon angekündigt habe, zu einer Rubrik kommen, die ein bisschen auch der Namensgeber unseres Podcasts ist. Und da sind wir jetzt ganz gespannt.
Was mich bewegt.
Wir bitten ja jeden unserer Gäste eigentlich immer im Vorfeld ein Thema mitzubringen, ein unbekanntes Thema für Pascal und mich, worüber wir im Vorfeld nichts von wissen. Und wir haben auch dich gebeten, dir mal Gedanken zu machen, was das für ein Thema sein kann, was dich umtreibt, was dich bewegt. so heißt ja schließlich auch unser Podcast, und wir machen unseren Gästen da keinerlei Vorgaben, also im Prinzip können wir auch über deinen letzten Urlaub sprechen. ich prognostiziere, das wird wahrscheinlich nicht dein Thema sein, aber wir lassen uns überraschen. Sebastian, was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht, über das wir jetzt diskutieren können?
Ja, nee, der Urlaub ist es nicht, wäre zwar auch spannend, aber ich habe tatsächlich ein Thema mitgebracht, was mich seit längerem beschäftigt, eigentlich schon ja, die letzten Jahre, ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und Wettbewerbsfähigkeit, sage ich mal, der europäischen Industrie. Das ist was mich sehr interessiert. Hab da vielleicht auch ein bisschen verfolgt auf LinkedIn. Ich sag mal, gebe zu manchen Themen meine Meinung, die dann auch sehr kontrovers diskutiert wird. Aber das, was ich da schreibe, meine ich auch so. Ich schreibe es nicht nur so, um zu polarisieren. Ich finde, wir müssen in Europa wieder ein bisschen mehr den Zug zum Tor auch gewinnen. Ich war es über meine Karriere hin gewohnt, wirklich viel zu machen. Und damit meine ich nicht nur Stunden zu knüppeln. Aber ich finde schon, wenn man schaut, wie der Wettbewerb sozusagen aus den anderen Weltregionen auch reinkommt nach Deutschland, und da mag Automobilindustrie sozusagen ein Industriebeispiel sein, was man natürlich gut hernehmen kann, dann sieht man, wie schnell, wie agil, und da spreche ich eher von Speed, Geschwindigkeit, Entwicklungsprozesse, weniger Silo-Denken, wie solche Dinge eben passieren und wie dann eben auch der Markt mit neuen Produkten, und da ist, glaube ich, die Automobilindustrie auch ein gutes Beispiel, von chinesischen Herstellern zum Beispiel geflutet wird, wo auch vor Jahrzehnten oder gar nicht mal so lange her, wenn man zurückschaut, viele noch belächelt wurden, auch kann mich erinnern, als ich auf der Beijing Motor Show noch war vor einigen Jahren, wo man gelacht hat, wie die Schweißnähte ausgeführt sind von den asiatischen Fahrzeugherstellern. Das Design passt nicht, ist ja nicht das, was die Europäer wollen. Mittlerweile haben sich dann die Firmen die guten Top-Designer aus Europa eingekauft, haben sich die Technologie-Experten eingekauft für die Disziplinen, die sie nicht beherrschen. Und das, was sie beherrschen, ist agile Entwicklungsprozesse, gerade kommend aus der Softwareentwicklung. Stichwort 48 Monate. Ich mache das Beispiel sehr gerne, weil es einfach ein Wachrüttler ist. Ein chinesischer Hersteller braucht heute 48 Monate von der Produktentscheidung bis zum SOP. 48 Monate. Auch jetzt wieder kein Vergleichsbeispiel aus der deutschen Automobilindustrie, aber das zeigt einfach, was da für ein Speed auf der Kette ist. Und da finde ich, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Rücklage kommen. Deutschland und Europa war immer vorne dabei, und ich möchte gerne, dass Deutschland und Europa auch in Zukunft dabei ist. Ja? Es geht da auch um unsere Kinder, um unsere Nachfahren, um die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist das Thema, was mich umtreibt. Da würde mich natürlich auch eure Meinung sehr interessieren.
Ja, also ich glaube, Pascal, ich kann sagen, dass wir haben ja auch immer ein bisschen unser wöchentlichen Austausch hier im Podcast, wo wir über ganz verschiedene Themen sprechen, aber eigentlich liegt unter allem, was über alle Diskussionen oder unter allen Diskussionen, die wir so haben in unserem Podcast, liegt eigentlich genau das Thema Wettbewerbsfähigkeit in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir diskutieren natürlich über Digitalisierung, über die Geschwindigkeit, die fehlt, in ganz verschiedenen Bereichen, sei es eben, wenn wir jetzt über Catena X sprechen, dass da natürlich auch ein Vorteil drin liegen könnte, aber dann ist natürlich auch alles sehr lange dauert. Also das sind, glaube ich, alles Themen, die wir momentan sehr, sehr aktiv diskutieren und das eigentlich genauso sehen wie du. Also dass da ja an vielen Stellen auch noch zu viel gehadert wird oder auch noch zu viel hinterfragt wird. Ist das jetzt überhaupt das Richtige? Sollten wir nicht lieber bei unserem Schuster bleib bei deinen Leisten sozusagen bleiben und das, was wir können, ist sozusagen Verbrennerautomobile zu verkaufen? Sollte man nicht da eher bei bleiben? Ne? Also das ist natürlich was wir eigentlich ständig diskutieren gerade.
Ja, wir haben es auch, glaube ich, an anderer Stelle in einem der Interview-Podcasts auch schon mal ein bisschen gesprochen, und da habe ich auch so ein bisschen die Theorie oder den Blick reingebracht. Es ist natürlich immer dankbarer, in einer Verfolgerrolle zu sein, als derjenige zu sein, der sozusagen eigentlich lange Zeit immer vorne war und dann irgendwann dazu gezwungen wird, sich sozusagen neu erfinden zu müssen. Und wir sind momentan natürlich an so einem Punkt, und da bin ich völlig bei dir, an dem im Prinzip diese absolute Vorreiterrolle von Deutschland, Europa, was das Thema Technik angeht, was Industrie angeht, an dem die so ein bisschen auf dem Spiel steht, weil man einfach lange Zeit ganz vorne war und vielleicht, wenn man mal ehrlich ist, auch vielleicht hier und da auch nicht gut genug in den Rückspiegel geguckt hat. Ja, das ist immer so ein bisschen meine Beobachtung, so ein bisschen, weil du gesagt hast, man hat das vor 10 Jahren auch noch belächelt. es war schon ehrlicherweise auch der deutschen Industrie und vielleicht auch gerade der Automobilindustrie war das schon auch sehr Eigenkonkurrenz, relativ lange, so lange zu belächeln, bis sie dann mit so einer Härte, das ist Stichwort Tesla. Wie lange wurde in der Branche Tesla belächelt, bis Tesla wirklich da war? Und man irgendwann festgestellt hat, ups, die sind aber auch gekommen, um zu bleiben. Ja? Jetzt kann man auch über Tesla ganz viel diskutieren, auch aktuell wieder diskutieren. Müssen wir an der Stelle gar nicht machen. Aber es geht ja darum, man hat vielleicht auch lange Zeit Konkurrenz nicht so wahrgenommen oder so ernst genommen, wie man das hätte machen können, machen müssen. Und jetzt steht man natürlich da tatsächlich mit dem Druck, plötzlich eigentlich zu anderen aufschließen zu müssen. Was zum Beispiel jetzt nicht aufschließen müssen in Sachen Qualität, ich glaube, da ist man immer noch weiter vorne, aber aufschließen müssen in Sachen Entwicklungsgeschwindigkeit. Ja, wie kann ich eigentlich das erreichen, was momentan vielleicht chinesische OEMs schon an den Tag legen in Sachen Erneuerungszyklen? Ja, weil wir können ja natürlich, ich habe gerade erst im Rande einer Veranstaltung eine Diskussion darüber geführt, wo ich einen kleinen Vortrag gehalten habe und dann auch gesagt habe, naja, die chinesischen OEMs, die schicken sich eigentlich gerade an, in nur 10, 15 Jahren eigentlich das Niveau zu erreichen, was wir auch haben. Und dann habe ich danach eine Diskussion geführt, wo auch jemand gesagt hat, ja, aber die sind ja noch gar nicht da. So, ja, aber wir sehen momentan die Entwicklungszyklen. Das heißt nämlich, wenn sie dort jetzt nicht sind, dann sind die aber in 4 Jahren da und nicht erst in 8. Ja, und das ist so. Aber wie kann man denn diese Geschwindigkeit aufnehmen?
Für mich ist es das, was ja an vielen Stellen angesprochen wird. Und ich sag mal, das zieht sich eigentlich durch. Ich will jetzt keine Politik machen, aber das zieht sich eigentlich durch von der politischen Führung unseres Landes bis in die Chefetagen, dass wir eigentlich zu gern diskutieren. Und ich glaube, wir müssen eher wieder an den Punkt kommen. Und da geht es darum, sich einfach ein bisschen an das zu besinnen, was wichtig ist, Entscheidungen auch zu treffen. Und wenn die Entscheidungen getroffen sind, die Entscheidungen eben auch durchzuführen und, sage ich mal, mit Kraft dann eben auch umzusetzen. Und da erlebe ich schon ein bisschen, ob ich jetzt zurückschaue in der Industrie, früher eher diesen Zug zum Tor, vielleicht auch in der Politik eher den Zug zum Tor, Dinge beharrlich eben auch umzusetzen. Und ich glaube, da braucht es ein anderes Verständnis dazu im Land. Wie das zu erreichen ist, ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich komme jetzt aus der Industrie. Jeder muss an der Stelle anfangen, wo er sozusagen wirksam sein kann. Ich habe das für mich versucht, in meinen Positionen zu tun. Und ich würde mir wünschen, wie gesagt, wenn man da auch von den Management-Ebenen, aus den Vorstandsebenen ein bisschen den Fokus drauf kriegen, aber eben auch in der Politik.
Aber wenn wir jetzt sagen, es gibt viele Anknüpfungspunkte aus der Politik, das ist da sicherlich das eine, da wird natürlich viel diskutiert und da fehlt sicherlich an vielen Stellen auch das Know-how, würde ich mal vermuten, und auch so ein bisschen das Wissen darüber, was da auf uns zukommt, auf die deutsche Industrie allgemein. Ich würde es jetzt mal gar nicht nur auf die Autoindustrie runterbrechen, die gesamte Industrie ja vor allem inmitten in einem großen Umbruch steht, dazu kommen die ganzen Krisen, die wir in letzter Zeit hatten, die dann nochmal dazu wirken. Aber jetzt, wenn man auf die Industrie gucken, ist es denn nicht vielleicht, ist man nicht sozusagen schon an einem Punkt, wo man vielleicht am Point of No Return ist, wo man sagt, wir sind jetzt schon so, wir haben so ein erfolgreiches Geschäftsmodell in den letzten 50 Jahren vielleicht aufgebaut, das wollen wir bewahren, solange es geht. So hat man zumindest gerade das Gefühl, dass es an vielen Stellen so ist. Also wenn es jetzt auch wieder um die Diskussion um die Elektromobilität geht, der Hochlauf kommt nicht so richtig in Gang. Es hapert wieder an vielen Stellen, jetzt wird wieder diskutiert, ja, müssen wir nicht noch viel technologieoffener vorgehen oder müssen wir nicht noch an vielen Stellen vielleicht auch die Uhr zurückdrehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt wird wieder sehr stark gehadert und es ist vielleicht auch eine Angst davor, das nicht bewahren zu können, was man sich aufgebaut hat. Gibt es überhaupt noch die Gelegenheit, sich zu ändern oder ist nicht schon viel zu groß geworden, das Ganze?
Also ich will kein schwarzes Bild zeichnen, weil ich glaube, es ist nie zu spät, ja, um umzudrehen und eine andere Richtung einzuschlagen. Und ich glaube, es gibt auch extrem viele gute Beispiele in unserer Industrie. Ich gucke, wie gesagt, und da kommen wir nachher noch drauf, sehr, sehr gerne auch auf die Volkswagen, in Audi-Zeit zurück mit einem Olli Blume, der da, glaube ich, den Konzern durch eine schwierige Wetterlage sozusagen manövrieren muss. Aber da sind schon viele richtige Dinge angestoßen. Ich glaube, wichtig ist, dass das wirklich auf die einzelnen Ebenen darunter, auf die Management-Ebenen darunter auch, runtergebrochen wird und dass die Dinge dann konsequent umgesetzt werden. Ich glaube auch, wie gesagt, dass wir an vielen Stellen leaner werden müssen. Ja, da hat sich auch so ein bisschen eine Lethargie entwickelt, vielleicht auch ein bisschen dieser Winterspeck, den wir uns abtrainieren müssen als deutsche oder auch als europäische Industrie. Ja, und da gibt es viel zu tun, aber ich glaube, wir haben gute Leute an den richtigen Positionen. Aber wie Pascal auch gesagt hat, ich glaube, wir sind da schon ziemlich zurückgefallen und es wird immer schwieriger, wenn du den Gegner oder den sag ich mal, vor dir fahrenden schon gar nicht mehr vor dir siehst, sondern du eine Schikane weiter zurück bist, dann ist es schwieriger, die Pace zu machen, als wenn du direkt im Windschatten hängst. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel und wir müssen gucken, dass wir da wieder in den Windschatten reinkommen und einfach auch wieder zum Aufholen und im besten Fall zum Überholen ansetzen. Mhm. Und dafür hilft halt nicht, zu hadern, keine Entscheidung zu treffen, zu warten, nochmal zu diskutieren. Das ist für mich das Falsche.
Wird eine Sache, an der, bevor wir jetzt wieder vielleicht ein bisschen zurückkommen, auch zu deinem Lebenslauf, wir haben ja noch ein paar spannende Positionen, die wir noch nicht besprochen haben, würde mich eine Frage an der Stelle nochmal interessieren, weil es auch momentan an einigen Stellen wieder diskutiert wird. Braucht es mehr Kollaboration über die Unternehmensgrenzen hinweg? Ich habe eben schon ein bisschen das Stichwort Catena X angesprochen, wo es eher darum geht, Datenökosysteme zu schaffen. Aber braucht es auch vielleicht, wenn man ganz konkret auf die Entwicklung zum Beispiel eines günstigen Einsteiger-Stromers sozusagen denkt, ein Elektroauto für unter 20.000 Euro zum Beispiel, wurde ja jetzt gerade wieder ein bisschen diskutiert. Braucht es das in Europa stärker, dass man auch zwischen den Unternehmen sich da noch stärker austauscht, um vielleicht auch noch mehr ein Gegengewicht zu sein zu USA, zu China?
Also ich würde erstmal im Kleinen anfangen, bevor wir quasi auf Europa gehen oder Deutschland gehen. Ich glaube, es braucht mehr Kollaboration in Summe. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir diese Silos aufbrechen. Und ich glaube, das kann ich schon behaupten. Und da habe ich einen guten Blick darauf, weil ich eben in unterschiedlichen Silos, in unterschiedlichen Bereichen auch arbeiten durfte. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass auch in den großen Firmen, und da zähle ich die Automobilindustrie oder die Automobilfirmen dazu, dass da diese Silos aufgebrochen werden, dass da Leute auch von A nach B, von einem Silo ins andere wechseln, aber dass wir auch frische, anderes Know-how sozusagen von draußen reinkommen, dass das viel durchlässiger auch ist. Das ist erstmal das eine. Ich glaube, dann kann man schon viel tun. Das Stichwort Matrix-Organisation, Baureihen-Organisation, was es alles gibt, wie intensiver und vernetzter gearbeitet werden soll und kann. Ich glaube, da kann man deutlich was verbessern. Zum anderen, ja, an manchen Stellen glaube ich auch, dass es eben diese Kollaboration braucht und auch europäische Kollaborationen braucht. Ich bin generell ein Fan davon, dass man sich die richtigen Player an den Tisch holt, um in der Geschwindigkeit eben auch schneller zu werden, was Technologie angeht. Und ja, Stichwort Softwareentwicklung, da ist einfach die Automobilbranche auch eine Branche, gerade in Europa, die das eben nicht von der Pike auf gelernt hat, sondern die das dazulernen musste, ja, in späten Jahren. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut vergleichen, ja, ein älterer Schüler, Berufstätiger, der sozusagen noch was dazulernen muss. Und ich glaube, Kollaboration ist sehr wichtig, aber auch da sind aus meiner Sicht schon gute Schritte eingeleitet, auch bei einer Carriot viel mehr in Richtung Technologieoffenheit, in Richtung Partnerschaften zu gehen. Das hat eigentlich in der Vergangenheit immer gezeigt, dass solche Kollaborationen auch Sinn machen und die Geschwindigkeit am Ende sehr positiv beeinflussen.
Ja, vielleicht schauen wir dann auch nochmal kurz, weil du bist gerade schon beim Thema Software, du bist gerade schon dabei, was die Branche noch lernen muss. Wir haben ja gerade, bevor wir über das Thema gesprochen haben, waren wir ja schon ein bisschen bei deiner Position des CIOs bei Seat und Cupra. Du hast es schon ein bisschen angedeutet und das finde ich total spannend. Das war dann ja so wirklich das, wo du dich selbst, weil du ja auch gesagt hast, du hast dich da auch beworben am Ende auf die Stelle, also wo du gesagt hast, da gehe ich jetzt wirklich all in diesen Digitalisierungsbereich und habe wirklich vom eigentlich irgendwie Maschinenbauer, vom Ingenieur, gehe ich jetzt in die Verantwortung für die gesamte IT eines Automobilherstellers, einer Automarke im Volkswagen-Konzern. Vielleicht nimmst du uns da nochmal so ein kleines bisschen mit, wie sich das so angebahnt hat und dann am Ende auch, wie du das natürlich wahrgenommen hast, bist du nach Spanien gegangen, deine erste Auslandsstation, ne?
Bayern.
Nach Bayern, ja, genau. Genau, nimm uns mal mit in die Zeit, wie diese Entscheidung in dir gereift ist und wie sich das am Ende dann, ja, wie du dann dazu gekommen bist. Und du hast ja schon ein bisschen was dazu auch gesagt, wie das Team dich aufgenommen hat.
Ja, am Endeffekt war eigentlich der Door-Opener, sage ich mal, den Job, den ich in der Audi-IT machen durfte. Gemeinsam mit Frank Leudl eben die Neuaufstellung New IT bei Audi, wo Martin Hofmann ja damals gesagt hat, hey, wir müssen näher am Kunden, näher an den Businessbereichen arbeiten. Wir müssen wieder Technologie beherrschen. Also Stichwort Softwarekompetenz auch aufbauen. Das waren ja so wesentliche Elemente dieser Strategie, leaner zu werden, die Organisation, sage ich mal, besser zu verdrahten, auch innerhalb der IT. Und das habe ich bei Audi, glaube ich, ganz gut gemacht. Und so bin ich dann eigentlich zu dem Angebot gekommen, bei Seat den IT-Job zu übernehmen, den CIO-Job zu übernehmen. Einmal durch die Empfehlung von Martin Hofmann. Auf der anderen Seite kannte ich wiederum Luca de Meo ganz gut. Mhm. Durch die Antriebsstrategie, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, ja. Wo ich als Berater sozusagen damals Luca de Meo auch im Vertriebsvorstandsposten getroffen habe und er sich Gott sei Dank noch positiv erinnern konnte. Für jemand, ein kreativer Kopf, der Innovation und neue Themen vorantreiben will. Und das hat mich letztendlich dann, plus der eigene Wille natürlich, auch mal ins Ausland zu gehen. Ich hatte unterschiedliche Jobs im Blick und war eigentlich mit meiner Familie klar, dass wir raus wollen aus Deutschland, mal was anderes machen. Und war dann im Prinzip ab den Gesprächen bei Seat in Barcelona roundabout 4 bis 6 Wochen später war ich quasi nach den Sommerferien, dann 2018 war das, war ich in Martorell und habe den Job angefangen. Ja. Neues Land, neue Company, neue Sprache und wie gesagt eine Gesamt-IT-Verantwortung, was auch nicht ohne ist, weil mit diesen Hunderten von IT-Systemen, Tausenden von Incidents, die da bearbeitet werden, brauchen wir euch nicht sagen, hat man viel Spaß. Mhm.
Und du musstest dich ja nicht nur dann, es war ja in mehrfacher Hinsicht ein Kulturwandel, weil du hast vorhin selber auch gesagt, so ITler sprechen auch nicht unbedingt immer dieselbe Sprache wie jetzt klassische Ingenieure. Also dein Home-Turf sozusagen, dich unter Ingenieuren im Engineering-Bereich sozusagen zu Hause zu sein, ist dann ja auch nochmal was anderes, wenn man mit ITlern spricht und wissen muss, wie die ticken und was die wollen und was die brauchen und wie die funktionieren. Aber du bist ja dann ja auch noch in ein anderes Land gegangen, mit einer anderen Kultur, mit der spanischen Kultur. Das heißt, du musstest ja in doppelter Hinsicht sozusagen lernen, wie die Teams, die du unter dir hattest, und wir reden über 15.000 Menschen, die im Großen und Ganzen zur Seat und Cupra IT gehört haben.
Nicht zur IT, das ist Seat und Cupra gesamt, die 15.000 Mitarbeiter, aber ein sehr, sehr großes Unternehmen und einen großen Bedarf an IT natürlich.
Genau, und wie hast du das damals, diesen Übergang wahrgenommen?
Sehr spannend, also ich habe es sehr, sehr gerne gemacht, zum einen, weil ich schon auch, sage ich mal, Italien, Spanien und die Südländer liebe. Deswegen habe ich das zum einen sehr gern angetreten, zum anderen liebe ich es aber eben auch im internationalen Setting auch zu arbeiten. Und das war für mich schon auch, sage ich mal, ein toller Schritt aus der eher deutschen Konzernwelt, Audi, Neckarsulm, Bayern, alles sehr, sage ich mal, multifunktional, aber natürlich weniger international, wie wenn ich jetzt in eine andere Company, in einem anderen Land gehe. Und das war sehr tough, ehrlicherweise, weil Luca de Meo hat quasi mir als Auftrag gegeben, du präsentierst bitte dem Vorstand bis Weihnachten, also 3 Monate später, eine vollständige Digitalstrategie. Wir brauchen das, um das Unternehmen zu transformieren, um das Unternehmen entscheidend voranzubringen, nicht nur für die Businessbereiche, sondern auch um neue Ideen umzusetzen, kommen wir nachher nochmal drauf. Und hatte dann eigentlich den Job, niemanden zu kennen, mir ein interdisziplinäres Team aus den Fachbereichen zusammenzustellen, meinen eigenen IT-Leuten und diese Strategie zu erarbeiten, die dann im besten Fall allen, sage ich mal, gefällt und am Ende dann vor Weihnachten dann auch entschieden wird zur Umsetzung dann ab 2019. Und tough, muss ich sagen,
weil stell ich mir neues auch Land vor. Hast du dann gesagt, Luca, das kriege ich hin, oder hast du gesagt, was glaubst du denn, was ich in 3 Monaten schaffen kann?
Nee, also ich habe das schon ernst genommen und das war aber tough und am Ende haben wir es aber auch geschafft, diese Strategie umzusetzen. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, war das ja natürlich eine Aufgabe und man hat quasi eigentlich so ein bisschen 2 Chefs, Martin Hofmann in dem Fall als Group CIO, was jetzt ja mittlerweile ein Vorstandsressort ist, das heißt, man hat immer eine Art Dotted Line auch in den Vorstand oder auch in die ja, in die Konzernzentrale, die natürlich die Großprogramme vorgibt, die eine gewisse Systematik auch vorgibt, was bei Audi ja schon passiert ist mit dem Thema New IT. Mein Auftrag war natürlich auch diese Züge der Neuaufstellung der IT vom Konzern in Seat reinzubringen, aber gleichzeitig eben auch für die Marke die richtigen Dinge zu machen. Das heißt, diese Dinge zu balancen und dann das zu einer gesamtheitlichen getragenen Strategie zu führen, war eine super spannende Aufgabe, super tough. Muss dazu sagen, meine Frau war zu dem Zeitpunkt noch schwanger. Unsere Tochter war unterwegs, die dann später in Barcelona geboren wurde. Also ich habe extrem wenig Freizeit gehabt.
Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem herausfordernd war. Aber was mich da auch interessieren würde, wenn du jetzt in diese Gesamtverantwortung einer Unternehmens-IT von Seat kommst, auf was für Herausforderungen oder Probleme bist du gestoßen, von denen du überhaupt nicht erwartet hast, dass die auf dich zukommen? Weil das ja schon erstmal ist es eine neue Aufgabe in einem neuen Land, bei der neuen Marke, aber eben auch in einer ganz neuen Funktion. Und da kommen doch sicherlich auch plötzlich Dinge vor, mit denen man sich bislang nicht so auseinandergesetzt hat oder nicht so konfrontiert sah in seiner bisherigen Karriere. Gab es da irgendwas, wo du sagst, da wusste ich jetzt erstmal gar nicht, wie man damit umgehen soll?
Ja, für mich war es ja erstmalig eine Station, wo ich direkt an den Vorstand berichtet habe. Ich habe ja seither immer, sage ich mal, einen Flankenschutz oder einen Manndecker vor mir gehabt, in Anführungszeichen. Mhm. Und für mich war es erstes Mal quasi eine direkt berichtende Runde auch an den Vorstand. Mhm. Und als IT-Chef, eins der Major Learnings, dass ich natürlich einen Chef hatte mit dem CFO, klassisch aufgehängt, aber am Ende hat jeder Vorstand, sage mal, den IT-Chef im Blick, weil jeder mit seinen IT-Systemen, mit seinen täglichen digitalen Problemen zu tun hat. Und ich sage mal, das ging von der PlayStation bis zum Produktionssystem. Man hat so viel 360-Grad-Perspektive in dieser Rolle, wo man schauen muss, von wo kommen jetzt gerade eigentlich die Themen auf einen zu? Was sind Dinge, die ich jetzt abwehren muss, was sind Dinge, die ich morgen lösen kann. Auch da wieder mir viel das geholfen, was ich davor in meiner Karriere gelernt habe, zu priorisieren, sehr hart zu priorisieren. Das war ein wesentliches Learning, sage ich mal, dass ein IT-Chef dort wirklich eine sehr präsente Rolle auch im Unternehmen hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Kultur. Ja. Wir sind in Barcelona, Katalonien, es wird nicht nur Spanisch gesprochen, sondern es wird auch Katalanisch gesprochen. Es gibt dort dieses Thema auch, was keiner, sage ich mal, offenkundig jetzt jeden Tag diskutiert, aber du hast einfach Leute, wenn es dann hart auf hart kommt, sprechen die Katalan und nicht mehr Spanisch und dann bist du auf einmal abgehängt, kannst nicht mehr mitdiskutieren. Solche Sachen. Ja. Ja.
Aber würdest du schon sagen, dass gerade jetzt speziell, wir hatten es an anderen Stellen auch schon mal so ein bisschen angedeutet und auch mit dem Gespräch mit Markus Haupt jetzt neulich, dass Seat schon ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bietet als vielleicht andere Marken im Volkswagen-Konzern, was dieses Thema Digitalisierung, neue Dinge ausprobieren, Softwareentwicklung, wir kommen ja vielleicht gleich auch noch zum Thema Seat Code und zu deiner aktuellen Aufgabe tatsächlich auch, da wollen wir ja auch noch drüber sprechen. Aber ist das ein bisschen was, wo man im Volkswagen-Konzern mehr Bewegungsfreiheit hat bei Seat?
Ich hatte den glücklichen Umstand, dass ich sehr viel Bewegungsfreiheit hatte. Warum? Weil ich einen Top-Vorstand hatte und einen Top-Vorstandsvorsitzenden mit Luca de Meo, der sehr vorausdenkend, visionär unterwegs war und das Digitale eben als ein Major Game Changer sozusagen auch verstanden hat. Plus auf der anderen Seite Martin Hofmann, der mir als junger IT-Manager, als erste Position in einer CIO-Rolle auch viel Freiheitsgrade gegeben hat. Von daher muss ich sagen, das funktioniert nur, wenn die entsprechenden Führungskräfte, an die man dann selber berichtet, auch die schützende Hand drüber halten. Und wir haben mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht und haben vielleicht auch ein paar, sage ich mal, Ideen im jugendlichen Leichtsinn nach vorne gebracht, die am Ende nicht der große Kracher waren. Aber ich glaube, wir haben viele Sachen umgesetzt, dazu auch Seat Code, wo ich ganz besonders stolz drauf bin, die funktioniert haben und die gezeigt haben, dass man Dinge anders machen kann. Und ja, man ist natürlich in Barcelona, was ein bisschen weiter weg ist von der Konzernzentrale in einer kleineren Brand, im Vergleich jetzt zu Audi, wo vielleicht eher das Spotlight auch auf Porsche, auf Audi, auf den größeren Brands liegt, wo auch natürlich mehr IT-Budget und mehr Personal dahinter steht. Ja, das heißt aber nicht, dass man machen kann, was man will. Das heißt, dass man vielleicht Dinge schneller, leichter umsetzen kann, von denen die anderen dann wieder profitieren, und das ist auch gut so im Konzern.
Jetzt sind dann zuletzt bei dir viele Fäden, die im Prinzip deine ganze Karriere prägen, zusammengelaufen in deiner bislang jetzt letzten Station, und die letzte Station auch, die du bei Audi hattest und hast, ist, du warst Geschäftsführer bei Audi Sport, was natürlich ganz spannend war, weil wenn ich mich heute mit deiner gesamten Karriere beschäftige, dann macht das Sinn. Damals, wir haben uns auch kennengelernt in deiner Rolle als SEAT-CIO, habe ich gedacht, warum geht denn der SEAT-CIO jetzt zu Audi Sport GmbH und wird da Geschäftsführer? Ja, das war, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich das gefragt habe, weil ich dich natürlich als ITler wahrgenommen habe.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, wenn du weißt, was ich als nächstes mache.
Ja, ich bin immer noch sehr gespannt, weil für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen tatsächlich auch jetzt noch nicht, was Sebastian Grams jetzt in Zukunft machen wird. Wenn der Podcast erscheint, werden wir das schon wissen, und wir werden gleich noch kurz drüber sprechen. Freue ich mich schon drauf. Aber das war jetzt schon auch was, das habe ich damals ein bisschen als Break wahrgenommen. Wenn ich jetzt deine ganze Karriere angucke und das anhöre, worüber wir uns heute unterhalten haben, ist es gar nicht mehr so ein großer Break, weil wenn man natürlich weiß, dass du wirklich eher aus der, sagen wir mal, klassischen Ingenieursseite der Automobilindustrie kommst, dass du dann die Digitalisierung mitgenommen hast, aber vielfach eben auch in ganz vielen Positionen dieses Strategische mitgebracht hast, dann ist ja, da muss man ja eigentlich fast sagen, ist es sogar fast sehr logisch, weil Audi Sport hat dich im Prinzip ja an dem Punkt gebracht, an dem du all das quasi ausleben konntest.
Ja? Genau, ich konnte ganz viele einzelne Bausteine, die ich sozusagen über die Karriere gesammelt habe, konnte ich zusammenfügen, eigentlich zu einem Gesamtbild. Und vielleicht noch ein Satz, weil es mir auch extrem viel bedeutet und wichtig ist. Ein Gamechanger auch in meiner Karriere war für mich auch dieses Gründen von SEAT Code, einer eigenständigen Software-Company. Auch dank Luca, die schützende Hand über Luca, nicht immer war das sozusagen Freund von allen, dass wir eine eigenständige Software-Company in Barcelona aufbauen, die dann eigentlich eine reine Tech-Company ist und zeigen sollte, wie man eben lean, kostengünstig, aber auch hochinnovativ digitale Produkte bauen kann. Und das gesagt, plus die Dinge, die du gerade gesagt hast, nämlich das Know-how zum Thema Elektrifizierung, das Thema, die Verbundenheit zum Thema Motorsport, mein Ursprung Neckarsulm, haben mich natürlich dann eigentlich ja ein Stück weit prädestiniert für die Rolle bei Audi Sport, weil ich eben dort auch die klare Aufgabe vom Vorstand bekommen habe, zum einen die High-Performance-Schmiede Audi Sport in Richtung Elektrifizierung zu transformieren. Mhm. Bisher war das Geschäftsmodell zu dem Zeitpunkt, wo ich, kurz bevor ich angefangen habe, eigentlich zu großer Motor in zu kleines Fahrzeug reinzupressen, sagen wir mal Arbeitstitel. Und es war aber klar, dass ich die Firma auch mit der Gesamtstrategie vom Konzern, mit der Gesamtstrategie von Audi klar in Richtung eines elektrischen Portfolios sehr, sehr zügig entwickeln muss. Plus, dass natürlich alte Geschäftsmuster in der Form nicht mehr tragen. Das heißt, man musste sich auch Gedanken machen, wie transformiere ich die Company in Bezug auf neue Geschäftsmodelle? Und da habe ich zum Beispiel mit meinem Team auch sehr intensiv dran gearbeitet in Bezug auf digitaler Themen. Ich habe den Arbeitstitel dann auch eingeführt, Stichwort digitaler Breitbau. Was heißt das? Audi Sport ist natürlich sehr erfolgreich mit Breitbauthemen in Bezug auf, ich starte die Fahrzeuge mit zusätzlicher Leistung, aber auch mit zusätzlichen Hardware-Bauteilen aus, was das Fahrzeug am Ende sportlicher macht. Nicht nur das R- und RS-Produkt, was wir eigenständig verantwortet haben, sondern auch in Form von Ausstattungsvarianten von Audi-Fahrzeugen. Und dann war für mich eigentlich die Frage, wie verändert sich das Kundenklientel in den nächsten 15 Jahren? Ist der Kunde von morgen mit Sicherheit nicht mehr der Kunde von heute, ja, der mit V8 und V10 aufgewachsen ist? Das wissen wahrscheinlich die Leute dann nicht mehr, was das mal war, sondern die sind aus der Handy-Generation, aus der digitalen Generation groß geworden und erwarten andere Dinge im Auto. Und das waren verschiedene Themen, die dann dort auch wieder für mich eine tolle, transformative Aufgabe bereitgehalten haben, wo ich eben viel dieser Bausteine, die ich erlernen durfte, über die letzten Jahre einbringen konnte.
Mhm. Ja, du warst ja dann 3 Jahre Geschäftsführer bei Audi Sport und dann kam sozusagen der Cut, auch im letzten Jahr eben angekündigt, dass du aussteigen würdest aus dem Volkswagen-Konzern und dann eben nicht mehr deine Rolle da wahrnehmen würdest, sondern sozusagen eine neue Herausforderung annehmen möchtest. Und jetzt kommen wir im Prinzip so ein bisschen zum zweiten unbekannten Thema von heute. Also wir haben doch zwei Rubriken heute, sozusagen Teil 2 des unbekannten Themas. Verrat uns doch mal, was du sozusagen, wenn die Folge heute ausgestrahlt wird oder ausgestrahlt ist, dann wissen es unsere Community schon und das Publikum schon draußen, was du jetzt machst. Aber du kannst ja mal sagen, was jetzt sozusagen auf dich, was für eine Herausforderung auf dich jetzt wartet.
Ja, bevor ich das sage, möchte ich noch einen Satz vorwegschieben. Was mir nochmal wichtig ist, sagen wir, das war jetzt keine Ad-hoc-Entscheidung, weil es wurde ja auch viel spekuliert in den Medien. Sagen wir, der musste gehen, der wurde da rausgeschuckt. Ich kann dazu sagen, ich habe, glaube ich, den Audi-Vorstand sehr überrascht, meine eigene Mannschaft sehr überrascht. Für alle, die mich aber sehr gut kennen, die habe ich nicht überrascht, also Freunde, Familie, weil das war ein langer Entscheidungsprozess, der ehrlicherweise eigentlich schon mit Seat und Cupra begann, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe in dieser digitalen Welt. Ja. Und du hast vorhin auch gesagt, Pascal, also man hätte jetzt nicht erwartet, dass er zu Audi Sport geht. Ich konnte da aber für mich einiges dazulernen, jetzt im gesamtunternehmerischen Sinne. Und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem digitalen Setting. Hatte bei Seat auch ursprünglich 2 Jahre verlängert. Das muss ich auch nochmal sagen. Also ich sollte eigentlich den CIO-Job noch 2 weitere Jahre machen. Und dann kam eben das Angebot von Audi. Und was will ich damit sagen ist, mich hat eigentlich die digitale Welt nie losgelassen. Und mich hat eigentlich der Gedanke, aus der Konzernwelt mal rauszugehen und wieder einen anderen Wind nochmal kennenzulernen, mich selber zu challengen. Nochmal ein ganz neues Umfeld kennenzulernen, das hat mich eigentlich nie losgelassen. Und das war so ein Prozess, der über wirklich mehrere Jahre eigentlich gereift ist. Und jetzt zur Auflösung. Ich habe eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe zum einen jetzt durch den Ausstieg, durch meinen Aufhebungsaspekt bei Audi rauszugehen, habe ich einmal Familienzeit gewonnen, was ich nie hatte. Ich habe 23 Jahre wirklich Vollgas gegeben im Konzern, in jeder Position, die ich eigentlich gemacht habe. Wenn ich was mache ich es 150%, und es war toll, die Monate, die ich jetzt hatte, mit vor allen Dingen meiner Tochter und mit meiner Frau. Und ich werde jetzt im nächsten Schritt, deswegen können wir sagen, ab dem 1. Mai werde ich einen Vorstandsposten einnehmen im Private Equity Bereich. Also ich wechsle zu der Company IFCO, IFCO Systems. Das ist eine Company, die hat sich sozusagen der nachhaltigen Logistik verschrien und betreibt quasi Pooling weltweit in über 50 Ländern, managt quasi ein Pool von fast eine halbe Milliarden RPCs. Das sind quasi Plastikcontainer, und bin dort quasi ab 1.5. als Chief Digital Officer im Einsatz und quasi Teil des Management Boards. Und habe da eine klare Mission, quasi die digitale Transformation dieser Company auf die Reise zu bringen, zu beschleunigen und zu helfen, dass die Firma weiter wächst. Ist eine Milliarden-Company, die sehr, sehr profitabel ist, und da starte ich ab 1.5.
Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Das ist jetzt wirklich der Break, also zumindest mal, wenn man mal auf die Inhalte guckt, jetzt wahrscheinlich gar nicht die Grundpfeiler der Digitalisierung, die irgendwo alle sehr, sehr ähnlich sind vielleicht, aber auf der anderen Seite natürlich gerade das Thema Logistik, da wirst du wahrscheinlich auf mannigfaltige Anwendungsfälle der Digitalisierung treffen, wie Digitalisierung da natürlich hilft, einfach so eine weltweite Transparenz reinzubringen, überhaupt erstmal in das, was da passiert, und das natürlich möglichst nachhaltig zu organisieren. Das ist natürlich spannend. Ist ja auch nichts, was jetzt der Automobilindustrie jetzt komplett fern ist. Also da gilt es natürlich auch, eine Lieferkette und eine Logistik weltweit zu managen und da irgendwo im Prinzip abzubilden, was da weltweit passiert, aber mit einer reinen Logistik-Company natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne?
So ganz im Gegenteil. Ich meine, die Supply Chain inbound, outbound ist natürlich eins der komplexesten und auch kostenintensivsten Themenfelder sozusagen der Automobilindustrie. Das heißt, dieses ganze Thema Fast Delivery an die Produktionslinie und auch dieses Thema, dass wirklich dieses Realtime funktioniert, wo die Materialien auch da sind. Das habe ich bei Seat sehr intensiv auch gemacht. Wir haben zum Beispiel auch ein sogenanntes Supply Chain Control-System entwickelt, wo wir quasi das gesamte Inbound- und Outbound-Logistiksystem steuern konnten und auch transparent durch digitale Methodik sozusagen verbessern konnten. Von daher gibt es viele Punkte, die natürlich übertragbar sind. Auf der anderen Seite ist es für mich ganz klar natürlich die Weiterentwicklung jetzt auch in die Ebene vom Management Board rein, um da einfach auch den nächsten Schritt zu gehen, was ich bislang nicht hatte. Ich habe bislang an den Vorstand berichtet bei Audi und bei Seat. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese ganzen digitalen Erfahrungspunkte, die ich sammeln durfte, plus eben die transformativen Themen dort jetzt einzubringen und das Geschäft der Company auch nachhaltig zu steigern, nachhaltig zu verbessern. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, für mich ist die Digitalisierung eines der wesentlichen Key-Elemente in den unterschiedlichen Industrien. Und da spreche ich nicht nur von Automobilindustrie, sondern auch von anderen Industrien.
Aber da sehen wir auch übrigens wieder Digital- und IT-Funktion im Vorstand, ne? Weil das haben wir in der Automobilindustrie noch nicht häufig. Ja? Wir haben jetzt über den Konzern, aus dem du kommst, da haben wir es.
Ja.
Ist dann aber auch der einzige.
Hat ja. aber auch lang gedauert.
Ja, hat lang gedauert. Aber wir haben damals, ich weiß das auch noch, Yannick und ich, wir haben mit vielen natürlich damals auch bei der Ernennung von Hauke Stars zur IT- und Digitalisierungsvorständin diskutiert. Das ist jetzt der Breaking Point, das ist jetzt der Break-Even und jetzt gibt es sozusagen, jetzt wird das Schule machen und wir werden mehr Digitalisierungsvorstände sehen, damit eben auch diese Augenhöhe von Digitalisierungs- und IT-Themen im Vorstand tatsächlich auch gegeben ist. Und jetzt muss man 2 Jahre später sagen, ist nicht so gekommen bislang. Ja? Und das ist ja schon spannend. Aber in anderen Branchen durchaus. Ich glaube, in vielen Finanzcompanies und das muss gar nicht mal Fintech sein, sondern rein auch klassisch Finanz oder auch Thema Versicherung, das sind so typische Themen, wo die Digitalisierung eine sehr große Rolle spielt, wo man auch die entsprechende Augenhöhe auch hat, gibt ja durchaus auch, ich erinnere mich auch an die ein oder anderen IT-Figuren auch aus der Automobilindustrie, die dann zum Beispiel auch im Bereich Bankenwesen zum Beispiel gegangen sind, Finance, also da gibt es diese Augenhöhe von IT im Vorstand, ne?
Absolut. Und ich halte es auch für richtig, ich sage mal, ich habe das vorhin gesagt, ich habe mit den CFOs, die ich hatte bei Seat, waren immerhin 2, 3 sehr, 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 sehr gut und intensiv zusammengearbeitet. Aber es ist halt natürlich schon auch eine Oldschool-Organisation, ja. Und jetzt ist es natürlich immer noch so, dass wir bei Volkswagen, sage ich mal, eine IT-Position im Konzern haben. Aber in den Marken haben wir den CIO immer noch berichten dann den CFO.
Ja.
Was natürlich ja von der Historie vielleicht richtig sein mag, aber jetzt nicht die modernste Art und Weise, wie man eine Organisation, sage ich mal, enabled, digitales Business auch zu machen. Von daher ja, viele spannende Sachen für mich. Dazu kommt eben Private Equity, was auch nochmal ein ganz anderer Bereich ist, weil es halt einfach ganz klar ergebnisorientiert ist, ganz klar Unternehmensvalue getrieben ist. Und ja, freue ich mich riesig jetzt drauf, am 1.5. starten zu dürfen.
Mhm. Ja, spannend. Am 2.5., weil 1.5. ist Feiertag.
Ja, das ist ja perfekt, genau. Ich fange am 2.5. dann an, ja.
Super. Sebastian, dann ist es natürlich spannend, das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, sprechen wir dann wahrscheinlich eher über die Digitalisierungsherausforderungen in der Logistik, was auch ein super spannendes Feld ist und auch eins, was uns jetzt nicht komplett fern ist mit unseren Titeln. An dieser Stelle aber erstmal, Sebastian, ganz, ganz lieben Dank auf deinen Blick, auf eine ganz, ganz spannende Karriere. Ich sage das auch immer ganz gerne so häufig, immer dann, wenn wir Interviewgäste haben und wir über die unterschiedlichsten Karrieren sprechen, dann finde ich immer so ganz schön zu sehen, dass viele Steps einzeln manchmal irgendwie Fragezeichen ergeben oder manchmal so zufällig scheinen und am Ende doch immer irgendwie alles einen roten Faden ergibt, weil dann doch einfach das eine zum nächsten geführt hat und man dann doch irgendwie das, was einen in der einen Position geprägt hat, am Ende dafür verantwortlich war, dass man in die nächste Position gegangen ist. Und das finde ich einfach in diesem Format immer so schön, das gemeinsam mit unseren Gästen nachvollziehen zu dürfen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke und deine Offenheit und ja, lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, danke euch für die Einladung und ja, dass ich hier sein durfte in Hannover.
Danke dir, Sebastian.
Sehr gerne. Danke dir.
Was mich bewegt. Ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.